Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das nicht nur aktuell, sondern auch entscheidend für die Zukunft der EU ist. Die Europäische Union steht nämlich vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen, sei es die Bekämpfung des Klimawandels, die Steuerpolitik, Migration und. Viele Menschen fragen sich, ob die EU in ihrer jetzigen Form überhaupt in der Lage ist, die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen.
Genau, die Frage, wie effizient und zukunftsfähig die Europäische Union strukturiert ist, diese Frage wird immer wichtiger. Wir hatten hier vor einigen Wochen im Hi-Podcast den Draghi-Report genauer unter die Lupe genommen, also den Bericht Mario Draghis an die EU-Kommission über die Wettbewerbsfähigkeit der Union. Der Bericht ist eine Analyse, der die Arbeitsweise auch der EU und ihrer Wirtschaft auf den Prüfstand stellt. Sozusagen ein EU-Check-up. Dabei geht es eben nicht nur um Wirtschaft, das hatten wir in dieser damaligen Podcast-Folge aufgearbeitet, sondern es geht auch um Politik. Nämlich um die Frage, wie die Union so aufgestellt werden kann, dass sie aktuelle Krisen und die Bedürfnisse ihrer Mitgliedstaaten und vor allen Dingen ihrer Bürgerinnen und Bürger besser erfüllen kann.
Besonders wichtig ist dabei der Gedanke, wie die EU den Bedürfnissen ihrer Bürger und Bürgerinnen stärker gerecht werden kann und ob die aktuellen Strukturen nicht auch veraltete oder sogar kontraproduktive Elemente enthalten. Der Draghi-Bericht schlägt hier teils radikale Reformen vor, beispielsweise effizientere Entscheidungswege und einen stärkeren Fokus auf gemeinsame Ziele. Wie gesagt, das haben wir alles in unserer Folge 302 genauer angeschaut, wer jetzt nochmal nachhören will.
Und heute sprechen wir mit jemandem, der sich genau auskennt und der mit neuem, frischem und sehr kenntnisreichen Blick die EU von innen kennengelernt hat und kennenlernt. Also jemand, der in Brüssel diese Debatten im Parlament mitverfolgt. Unser heutiger Gast ist Abgeordneter im Europäischen Parlament und Mitgründer der Volt-Partei, Volt Europa. Diese Partei, viele kennen sie von den letzten Wahlkämpfen, aufgrund der Plakate, aufgrund ihrer ziemlich charismatischen Spitzenkandidatin. Diese Partei setzt sich ein für die tiefgreifende Erneuerung der EU und sie hat den Draghi-Report ganz genau unter die Lupe genommen und viele eigene hochinteressante Gedanken. Ich fand das Gespräch richtig, richtig spannend.
Genau, starten wir also in die Folge.
Auf geht's.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Damian Böselager.
Damian Böselager studierte Philosophie und VWL in Bayreuth und begann sein Arbeitsleben in einer großen Strategieberatung, wo er viele Projekte im sozialen und öffentlichen Sektor betreute. Einige Jahre später entschloss er sich dann aber, erneut zu studieren. Für einen Master in Public Policy zog er nach New York. 2016 ist das Jahr von Trump, Brexit und den Höhenflügen von Le Pen und der AfD. Um Europa zu stärken, gründete er mit zwei Mitgründern 2017 die Partei Volt. Als Volts Spitzenkandidat aus Deutschland zieht er 2019 ins Europaparlament ein. Damian Böselager vertritt dort Volt als einziger Abgeordneter und ist somit das Gesicht der Partei auf europäischer Ebene. Volt ist eine Bewegung, die sich auf die Stärkung der europäischen Integration und die Lösung überregionaler Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung und Migration fokussiert. Volt betont dabei die Notwendigkeit, die EU zu reformieren und den Einfluss von Nationalstaaten innerhalb der EU zu reduzieren.
Damian Böselager, herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen.
Danke für die Einladung.
Damian, du vertrittst Volt, die neue paneuropäische Partei, neu kann man gar nicht mehr so sagen, im Europäischen Parlament. Wir erreichen dich gerade in Brüssel, richtig?
Korrekt.
Ja, genau. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ihr pendelt immer zwischen Straßburg und Brüssel. Letzte Woche wart ihr in Straßburg, jetzt seid ihr gerade in Brüssel.
Ja, genau. Ich bin tatsächlich gestern aus Straßburg gekommen. Also wir waren diese ganze Woche in Straßburg, haben auch spannende Diskussionen auch zum Draghi-Report und anderen ökonomischen Fragen diskutiert. Und genau, jetzt bin ich für den Freitag hier nach Brüssel gekommen.
Wir im Hi-Podcast hatten den Draghi-Report vor einigen Wochen tatsächlich einmal aufbereitet. In der deutschen Debatte bekanntlich wird er zu stark verkürzt auf das Thema Finanzmarktunion und Eurobonds. Aus unserer Sicht unzulässige Verkürzung, weil da steht noch wesentlich mehr drin, nämlich wie kann Europa seine Wachstums-, Innovations- und Technologieschwäche überwinden? Wie habt ihr bei Volt, wie hast du bei deiner Tätigkeit als Abgeordneter im Europäischen Parlament diesen Report wahrgenommen und wie blickst du auf ihn?
Genau, du hast ja gerade gesagt, wir sind gar nicht mehr so jung, aber ich finde schon, also wir sind jetzt 7 Jahre alt, seitdem wir uns zu dritt irgendwie überlegt haben, dass wir Volt gründen wollen. Und diese, sagen wir mal, Gründerperspektive ist auch die, die wir auf Wettbewerbsfähigkeit haben. Ja, also ich glaube, das Problem bei Wettbewerbspolitik oder sozusagen, wenn man irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit steigern möchte in Deutschland und in Europa, ist oft, dass man sagt, ha, lass uns mal anschauen, wie man existierende Unternehmen wettbewerbsfähiger machen kann. Aber wenn man sich mal den Competitor, die USA, anschaut, dann sieht man, dass dort die Unternehmen, die eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit treiben, alles Unternehmen sind, die in den letzten 20 Jahren gegründet wurden. Und in Deutschland hat mir neulich mal jemand gesagt, ist es so, dass wir im DAX nur 3 Unternehmen haben, die nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden. Ja? Also die Großteil ist sozusagen relativ alt. Und genau, unsere Perspektive ist die von einem Gründer, einer Gründerin. Und da gibt es viele Elemente, auf die ich eingehen könnte, die da drin sind, aber vielleicht auch einige, die fehlen.
Mhm. Sag mal einige Beispiele. Also wenn du mit genau dieser Perspektive, die du gerade geschildert hast, auf diesen Bericht schaust, auf die ja doch ziemlich gründliche Aufbereitung des Problems, was sind deine Reaktionen?
Also erstmal muss man sich überlegen, was ist die Rolle des Staates für Wettbewerbsfähigkeit. Ja, es ist ja nicht so, dass wir sozusagen für Firmen wettbewerbsfähig werden können, aber es gibt so ein paar Sachen, die der Staat machen kann. Und ich denke immer so aus der Rolle, wie gesagt, jemanden, der gerade versucht, eine neue Firma aufzusetzen, erstmal brauchst du eine gute Idee. Was kann der Staat machen? Er kann R&D, also Research and Development fördern, da gibt es das Horizon-Programm. Ich glaube, da muss viel mehr Geld auch dahinter gepackt werden an diese Exist-Förderung. Also alle Sachen, die irgendwie es schaffen, das Technical Readiness von irgendeinem Produkt zu erhöhen oder die Idee insgesamt erstmal zu generieren. Das zweite große Thema ist, wenn ich eine Idee habe, brauche ich Geld. Und wenn ich mir überlege, wie viel Geld sozusagen, das schreibt Draghi auch sehr gut auf, im Moment im Risikokapitalsbereich sich bewegt, wo du dich ja auch bewegst, Christoph, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es so, dass da eine Riesenlücke ist. Und die Frage ist ein bisschen, was kann der Staat jetzt tun, um halt diese, sagen wir, dieses Growth Capital, was fehlt, also so Ticket Sizes von 10 bis 100 Millionen Euro, an Risikokapital, was kann der Staat da machen? Zwei Wege. Der erste Weg ist, privates Kapital freisetzen. Und der zweite Weg ist, öffentliches Kapital investieren. Genau. Und dann, wie gesagt, ich kann da eine Weile drüber reden, wenn du willst, ist ein bisschen die Frage, ob ich dir jetzt weiter durchführen soll oder.
Bleiben wir erstmal bei den Grundsätzen und dann können wir ein Thema vielleicht nochmal tiefer legen.
Genau, dann vielleicht das dritte große Thema ist die Frage, wo kriege ich gute Leute her? Ich habe jetzt eine Idee, ich habe Geld, wo kriege ich jetzt gute Leute her? Und da ist die große Lücke des Draghi-Reports. Ja? Also wir können reskillen, upskillen. Das okay, das steht da so ein bisschen drin. Was fehlt, ist Intra-EU-Mobility. Also wie kriege ich die Leute von einem EU-Land ins nächste? Da müssen wir an unsere Sozialsysteme ran und die Portabilität. Aber die riesige Lücke, und das liegt einfach in der derzeitigen Politik, die idiotisch ist in der Hinsicht, ist bei Arbeitsmigration. Wir werden in Europa mit unserem alternden Kontinent nicht mehr wettbewerbsfähig werden, wenn wir nicht richtig gut es hinkriegen, Arbeitsmigration zu organisieren. Und das ist einfach für mich eigentlich fast ein Verbrechen, also einen Wettbewerbsfähigkeitsbericht zu schreiben, ohne das Thema Arbeitsmigration da drin aufzunehmen. Ich verstehe, warum das passiert ist aus politischen Überlegungen heute, aber das geht nicht so. Ja. Dann das nächste Thema ist...
Ja, lass mich noch mal ganz kurz verweilen bei dem Thema, weil mich das ein bisschen überrascht, aber ich finde das sehr interessant. Bleiben wir mal bei der Inner-EU-Migration. Wir haben ja eigentlich Freizügigkeit der Bewegung, auch Freizügigkeit der Arbeit. Woran hapert es denn da? Was hindert denn den Spanier, den Portugiesen nach Deutschland zu kommen oder den Deutschen nach Barcelona zu gehen, um dort zu arbeiten?
Da gibt es einige Sachen, die man besser machen könnte aus Staatsperspektive. Ja? Das erste, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber wäre die Idee, dass du überhaupt nicht umziehen musst. Das könnte man auf Englisch als Remote Cross-Border Work bezeichnen, also über die Grenzen hinweg Tele zu arbeiten, wenn du so willst. Mhm. Haben viele Leute in Corona festgestellt, ist eine absolute Katastrophe. Also mit den ganzen Gründerinnen und Gründern, mit denen oder Unternehmensführern, die ich gesprochen habe während Corona, die ich zur Arbeitsmigration befragt habe, die haben irgendwann gesagt, ja, ist cool, Arbeitsmigration, aber ich habe jetzt hier lauter Mitarbeiterinnen, die wollen gerne zurück nach Italien, um bei ihrer Großmutter zu sein, über Covid hinweg, und die könnten da genauso gut arbeiten, ist aber nicht möglich, weil wir in Europa und in Deutschland die Annahme treffen, dass du dort lebst, wo du arbeitest. Das ist aber Bullshit.
Sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich.
Steuerrechtlich, sozialversicherung. Bist du am gesamten Sozialsystem der Länder drin, ja? Weil die Solidargemeinschaft, in Europa ist ja eigentlich immer noch eine Landessolidargemeinschaft. ja, du willst ja nicht irgendwie Steuern zahlen für die blöden Italiener, so, ja, das ist mal populistischer Sicht gesagt. Mhm. Das werden wir jetzt nicht sofort lösen können, aber wir müssen uns halt überlegen, wie wir es vereinfachen, dass man zumindest irgendwie in einem anderen Land Leute anstellen kann, ohne dass man, wie es jetzt viele andere machen, remote.com, also eine Firma aus Amerika einschaltet, die dann überall in den Ländern sozusagen Subsidiaries hat und dann die Leute bei sich anstellt und dann kauft man sozusagen den Service seines Mitarbeiters oder seiner Mitarbeiterin dann über eine amerikanische Firma, die dort ihren Subsidiary hat. Das ist einfach, das ist
Bullshit. Also diesen Workaround hätten wir eigentlich auch selber bauen können. Wenn man schon einen Workaround braucht, das ist ja eigentlich schon wieder eine Ironie der Geschichte, dass es ausgerechnet die Amerikaner sind, die den Workaround auf elektronischer Weise organisiert haben.
Es ist vollkommener Wahnsinn, ja. Also den Workaround sollte es nicht geben müssen. Es sollte möglich sein, Leute anzustellen in anderen Ländern, ohne dass die Firma dann direkt dort auch einen Steuersitz aufbauen muss. Das passiert nämlich gerade. Leute wollen keinen Italiener aus Palermo anstellen, weil sie dann plötzlich dort
Steuersitz haben. Klar. Ja. Meidet man wie der Teufel das Weihwasser. Anderswo. Nicht nur wie aus steuerlichen Gründen, sondern auch aus Gründen der Bürokratie.
Das ist ja ein absoluter Horror. Ja. Ich meine, es gibt gerade wieder so einen großen Aufruf von der Startup-Industrie, eine EU-Inc.-Rechtsform zu erlauben, also sozusagen eine europäische Rechtsform, die es uns erlauben würde, Leute einfach anzustellen und dann gleichmäßig über alle EU-Länder zu versteuern, sozusagen die Steuern halt zu verteilen, wenn du so willst. Das ist eine Idee. Ich glaube, es gibt viele Ideen, aber erstmal der Fakt, dass es nicht auf der politischen Agenda oben steht, im Draghi-Report, ist meiner Meinung nach ein Fehler, weil du ganz viele dieser Probleme zu Brain Drain und so halt angehen könntest, wenn du einfach den Leuten erlauben würdest, dass sie erstmal da bleiben. Der zweite Weg, und das ist ja schon die Idee, vielleicht auch von manchen zu sagen, ich brauche aber auch Leute, die irgendwie vor Ort arbeiten. Wenn du halt umziehen möchtest, ist es extrem schwer, die sozusagen seine Rentenansprüche und solche Sachen alles rüberzuziehen in ein anderes Land. Ja, es ist alles möglich. Aber es ist ein Aufwand für den Arbeitgeber und es ist ein Aufwand für die Arbeitnehmerin. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, einfach massiv vereinfachen müssen. Und dann kommt noch Skills Recognition. Also werden meine Abschlüsse, vor allem wenn es jetzt kein Universitätsabschluss ist, auch anerkannt? Und wie einfach geht das? Ja, das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten müssen.
Wir haben ja mit der, wenn wir bei Rechtsformen nochmal kurz bleiben, wir haben ja mit der SE ein recht populäres Rechtsinstrument geschaffen, das vor allen Dingen von Großunternehmen genutzt wird. Die werden ja ganz seltsam gegründet. Sie können ja nicht neu erfunden werden, sondern Kalben, sagt man auf Deutschland. Nur eine SE kann eine SE gründen. Das heißt, alle SEs stammen von einer Mutter-SE ab. Absurder Grund, hat arbeitsrechtliche Gründe und gewerkschaftsrechtliche Gründe, warum das so entstanden ist. Du plädierst aber, ihr plädiert dafür, dass eine europäische Inc. entsteht, also eine kleinere Rechtsform, die dann auch für kleine Unternehmen sinnvoll wäre.
Also die einfache Antwort ist ja, ja. Aber wir sind am Anfang einer sozusagen Suche nach Möglichkeiten, das Potenzial Europas voll zu entfalten, auch bei der Freizügigkeit der Menschen, ne, der Arbeitskräfte, wenn du es so rum aus wirtschaftlicher Perspektive sehen willst. Wir können da über viele Ideen nachdenken, aber jetzt gerade bei Draghi geht es vor allen Dingen erstmal um diesen großen Blick, wie schaffe ich Wettbewerbsfähigkeit? Und beim großen Blick das Thema Arbeitskraft, was unser Hauptproblem ist und was auch der Hauptinnovationstreiber in Amerika ist, ja, also alle großen, ich weiß nicht, wie viel ist es, die Hälfte aller Dow Jones Unternehmen 500 sind gegründet von irgendwelchen Einwanderern, ja, also wir verschießen uns gerade irgendwie so die Möglichkeit halt eben Leute dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden, und das ist für mich ein wichtiger Hebel, der einfach gerade übersehen wird. Ob es jetzt diese EU Inc. ist oder nicht, da würde ich mich jetzt noch nicht drauf festlegen, aber es ist zumindest die richtige Richtung, in die wir denken müssen, ja.
Damit jetzt kommst du genau mit diesem Ansatz nach Brüssel und findest dich wieder in einem Parlament, wo die rechtskonservativen und auch nationalistischen Parteien zunehmend Raum gewinnen. Und ich vermute mal, die wollen das exakte Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst. Wie ist das denn in der politischen Realität im Parlament?
Ja, ich meine, du rufst jetzt gerade in der Woche an, in der die CDU, also sozusagen die Konservativen, EVP, genau, unter der Herrschaft von Manfred Weber mit der AfD, also der ISN, ich weiß gar nicht, wo stehen die, irgendwie Sovereign Nations, Europe of Sovereign Nations heißt es, glaube ich, da wo die AfD eigentlich die größten sind, mitgestimmt hat. Also sozusagen, um es dumm zu machen, CDU hat gerade für AfD hier auf europäischer Ebene gestimmt und daran ist dann eine Haushaltsresolution für 2025 gescheitert. Das ist natürlich jetzt eine ganz neue, für uns überspannende Entwicklung, dass wir jetzt sehen, dass die Konservativen versuchen, Mehrheiten zu schaffen mit dem, was ich als gesichert rechtsextremistisch bezeichnen würde. Das sind so sehr, ja, sagen wir mal, Bewegungen, die sich gerade finden hier in Europa. Ich glaube, dass es schon eine proeuropäische Mehrheit noch gibt, die auch stabil ist. Und wenn Weber sich wieder besinnt, dann wird das auch wieder funktionieren. Und die wollen jetzt gerade alle Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit ist eh so ein Thema, genauso wie SMEs, also KMUs, da sind immer dahinter, oder Startups, ja, einmal finden alle richtig cool. Das Problem, das viel größere Problem ist, sind die gewachsenen Interessen. Also, um es mal ganz blöd zu machen, wir haben einen Haushalt in der EU von ein Drittel. Ein Drittel Landwirtschaftsförderung, ein Drittel ländliche Förderung als Strukturfonds, Cohesion Policy, wie wir es hier nennen, und dann ein Drittel wirkliche Investitionen und europäische Mehrwertsprojekte, wenn du so willst, ja. Und diese ersten beiden Drittel, die sind halt so krass über Lobbyinteressen verhaftet und auch Politikerinteressen verhaftet, dass es super schwer ist, das Geld überhaupt erstmal richtig zu priorisieren. Ja, wir müssten eigentlich viel mehr Geld wahrscheinlich in das letzte Drittel, also Horizon hatte ich vorhin gesagt, Research and Development oder eben, ja, also sagen wir mal, die eher investiven Fähigkeiten setzen, als jetzt in Landwirtschaftsförderung.
Jetzt sind ja die Rechtskonservativen nicht immer genauso, wie man sie sich vorstellt. Also auch von Meloni überrascht in Italien ja manchmal mit Vorhaben, die gar nicht so sehr dem Klischee entsprechen, das man vielleicht vorher hatte. Glaubst du denn, was europäische Freizügigkeit angeht, die Möglichkeit der Portabilität von Rentenansprüchen und so weiter, dass nationalistisch denkende Parteien und Konservative, du sagst ja gerade, die haben auch gemeinsam gestimmt, automatisch dagegen sind? Oder gibt es auch in deren Bewusstseinsspektrum durchaus Raum für Mobilität von Arbeitskräften?
Also, du musst unterscheiden, es gibt rechts der EPP, also der EVP, der Europäischen Volkspartei, der Konservativen, drei Parteien mittlerweile. Ja, so abgefahren ist das mittlerweile. Du hast sozusagen Meloni und Co., das sind die Rechtskonservativen, würde ich sagen. Die sind so einigermaßen an der Grenze, so, die sind noch ganz okay. Dann kommen die Patriots, das ist eine ganz, ganz große Gruppe von wirklichen Rechtspopulisten, meiner Meinung nach. Da ist Orban drin und so. Und dann hast du nochmal rechts daneben die super kleine Partei, wo die AfD mit drin ist und auch die stärkste Kraft ist. So, diese erste, die Melonis dieser Welt, da findest du noch ziemlich okaye Leute. Ja, den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments, Johann van Overtveld. So, da gibt's noch so zwei, drei weitere, die einfach wirtschaftlich eine klare Linie haben. Mhm. Und ich glaube, mit denen kann man schon arbeiten. Du wirst aber, wie gesagt, also auf jeden Fall mit diesen rechtskonservativen Melonis bis zu den Grünen Leute finden, die eindeutig eine Mehrheit, also die ganz klar eine Mehrheit in diesem Haus haben, um sowas wie Freizügigkeit auch vielleicht nach vorne zu bringen. Freizügigkeit ist, glaube ich, so eine Sache, das stört jetzt erstmal niemanden. Ich glaube, es geht halt bei der Geldverteilung, wird's halt spannend. Ja? Also sagen wir mal, wenn du staatliche Interventionen auf Regeln verändern und auf Geld verteilen reduzieren möchtest, dann bist du bei Regeln verändern ja, gibt's vielleicht dann Interessen, gemeinsam irgendwie den Binnenmarkt zu stärken, schon noch, könnte ich mir schon vorstellen, kommt ein bisschen drauf an. Aber beim Geldverteilen ist es halt so, dass sie sagen, bloß keine gemeinsamen europäischen Projekte, möglichst alles runterschieben auf die nationale Ebene und und möglichst halt so in die Strukturfonds. Ja. Und das ist, glaube ich.
Und das, was du gerade schilderst mit den drei Parteien rechts der EVP, das ist einer der Gründe, warum Meloni sich auch von der deutschen AfD abgrenzt, oder? Weil sie genau mit denen nicht in einen Topf gesteckt werden möchte, sondern sie ist halt eins weiter neben EVP, aber eben nicht drei weiter neben EVP.
Genau, du hast, wenn du es so dumm machen möchtest, dann hast du halt eins neben der EVP Meloni, zwei neben der EVP hast du Marine Le Pen, ja, und drei neben der EVP hast du dann halt die AfD. Die AfD gilt hier als so verrückt, dass sogar die Rechtspopulisten nicht mit denen zusammenarbeiten wollen, ja. Also so ist das. Liegt an Maximilian Krah und auch an so Leuten, die jetzt auch rausgeschmissen wurden aus der AfD, wie Nikolaus Fest oder so, die, ja, also da sind einfach, ich meine, sogar unter der AfD, die ich an sich ablehnen würde, sind nochmal die richtigen Freaks hier in Europa am Start, ne? Also so ist es halt.
Ja. Und jetzt, du bist ja bekennender Föderalist. Und wenn wir uns jetzt mal die amerikanische Geschichte anschauen, das war ja auch lange, bis eigentlich zu Lincoln, kein Föderalismus. Eigentlich durch den amerikanischen Bürgerkrieg, Gott bewahre, wir wollen keinen europäischen Bürgerkrieg, aber eigentlich bis dahin war das nicht wirklich eine Föderation. ist durch Lincoln dann stark geworden und dann danach immer stärker geworden. Wenn man jetzt den föderalistischen, europäisch-föderalistischen Gedanken weiter treibt, was würde das denn auch gerade mit Blick auf die Haushaltsmittel, die du beschrieben hast, bedeuten? Würde das bedeuten, EU-Steuern einführen? Die Steuerlast muss ja nicht notwendigerweise steigen, man könnte ja die Nationalsteuern senken. Also das bestehende Geld, sagst du, lässt sich schwer reformieren aufgrund sklerotisch verankerter Interessen. Aber man könnte ja neue Steuern erheben, neue Programme auflegen und dem föderalistischen Gesamtheitsstaat EU immer näher kommen. Also als Föderalist, was sagst du?
Genau, als Föderalist sagt man ja in erster Linie, dass Entscheidungen auf der möglichst niedrigsten Ebene getroffen werden sollten. Ja? Also wenn irgendwas in der Kommune entschieden werden kann, dann bitte dort. Wenn irgendwas in der Region, also bei uns im Bundesland getroffen werden kann, dann bitte dort. Und wenn das nicht funktioniert, dann halt auf nationaler Ebene. Und wenn das nicht effizient möglich ist, dann halt auf europäischer Ebene. So, das ist erstmal der Grundansatz. Der zweite Punkt, der mir und der Volta super wichtig ist, ist erstmal die Frage, egal ob wir jetzt mehr oder weniger auf europäischer Ebene entscheiden, wir müssen mal überlegen, wie wir entscheiden. Und da ist es halt so, dass die Nationen als 27 Regierungschefs immer noch zusammenkommen und da die wichtigsten Entscheidungen hinter verschlossenen Türen in so einem Schloss aushandeln. Und das ist erstmal ein scheiß Entscheidungsprozess. Also 27 CEOs, wissen wir alle, ist keine gute Idee.
Und die sich auch noch mit nicht mehrheitlich einigen müssen bei vielen Themen, sondern auch noch ohne Widerspruch sich einigen müssen.
Genau, einstimmig. Und dann ist der eine davon schon von Putin und China minimal beeinflusst. So, ja. Also da bist du einfach in der Situation, die uns handlungsunfähig macht, weil wir einen schlechten Entscheidungsprozess gewählt haben. So, das ist erstmal das Wichtigste. Wenn man irgendeine Sache von Volt behalten möchte, dann, hey, die wollen das, was sie auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene haben, nämlich eine parlamentarische Demokratie. Das wollen die auch auf europäischer Ebene haben. Ja? Kannst du sogar weniger auf europäischer Ebene entscheiden, aber das ist so das Wichtigste. Der dritte Punkt, den ich dazu machen kann, ist zu, wie finanziert sich der EU-Haushalt heute? Und wie sollte er sich vielleicht finanzieren? Der Großteil des EU-Haushalts finanziert sich durch sogenannte National Contributions, also Beitragszahlungen der Länder, wenn man so möchte. Und das sorgt dafür, dass die Länder eigentlich immer schauen, oh, wie viel Geld gebe ich eigentlich und wie viel kriege ich zurück? Und ich bin ja im Haushaltsausschuss.
Geo-Return, Schlagwort Geo-Return, von Draghi auch angegriffen.
Ja, ist auch wirklich Wahnsinn, ja, weil ich sitze ja sozusagen in diesen Haushaltsverhandlungen jedes Jahr drin. Als Haushalter. Und du kannst dann einfach so reinschauen in die deutsche ständige Vertretung oder in die polnische, ist ja eigentlich egal, in welche, gehst du, die sitzen da alle sozusagen. Und dann siehst du da ganz viele Leute mit ihren Excel-Tabellen sitzen, die bei jedem neuen Vorschlag sich genau ausrechnen, wie viel Geld kriege ich wieder zurück. Ja? Und das ist sorgt dafür, dass du halt eigentlich schlechte Policy-Entscheidungen triffst, weil du solltest wahrscheinlich einfach Geld dorthin geben, wo es am meisten europäischen Mehrwert hat. Das kann jetzt sein, dass es irgendwie gerade in Deutschland ist oder vielleicht ist es auch in Estland, weil die halt irgendeine geile Digitalagentur aufbauen oder was. Also diese Logik, dass wir immer wieder alles zurück in unsere eigenen Länder ziehen wollen, ist halt idiotisch. Und da hast du recht, kommst du weg, wenn du einfach sagst, okay, lass uns halt irgendwie in Europa anders finanzieren und nicht nur aus den Ländern. Und da gibt es zum Beispiel die Idee, also es gibt hier schon zwei Sachen, zum Beispiel kriegt die EU einen gewissen automatisierten Teil der Mehrwertsteuer. Ja, es gibt auch sozusagen Zolleinnahmen, die die EU selber kriegt von den europäischen Außengrenzen. Jetzt gibt es die neue Idee zu sagen, hey, CBAM, also Carbon Border Adjustment Mechanism, wenn wir Dinge besteuern, weil sie billiger produziert werden konnten, weil sie keine CO2-Auflagen erfüllt haben in anderen Ländern, dann sollte dann auch irgendwie ein Zoll drauf und den könnte die EU auch einnehmen. Aber grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass wir über so neue Eigenmittel, wie man das nennt, nachdenken sollte. Ich glaube, wir sollten auch über europäische Schulden nachdenken. Ja, also wenn du dir föderalistische Systeme anschaust, du hast gerade die USA gesagt, empfehle ich sehr, Hamilton, das Musical, sich anzuschauen. Richtig geile Sache. Und da wird auch ziemlich schnell klar, wir brauchen halt auf europäischer Ebene ein Investitionsvolumen, was wir durch nationale Beiträge, auch vor allem mit so einem Lindner an der Kasse jetzt in Deutschland, wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja?
Und da aber unter einer wichtigen Nebenbedingung, nämlich dass die Wirtschaft nicht erstickt wird durch die Schulden, durch die Steuerlast, die dadurch entsteht. Also es muss ja sozusagen einen Ausgleichsmechanismus geben. Es kann ja nicht einfach nur immer mehr werden. Es muss ja dann irgendwie auch begrenzt werden. Das bedeutet, es ist letztlich ein Nullsummenspiel. Das, was die EU mehr erhebt, müssen die Nationalstaaten am Ende weniger erheben. Und das ist auch ein großer Unterschied zu zur Zeit von Hamilton. Damals waren halt die Bundessteuern und die Regionalsteuern, die Kommunalsteuern halt nicht so hoch. Das heißt, es war, damals hat man sein Zehntel abgegeben. Das war man doch aus der Kirchenzeit gewohnt, dass man irgendwie 10% Steuern bezahlt. Da war noch Luft nach oben hin zu 30% Besteuerung von Unternehmen oder zu 50% Besteuerung von Menschen. Heute haben wir aber viele dieser Grenzen längst erreicht bzw. überschritten. Das heißt, alles, was jetzt von der EU oben drauf kommt, neigt dann aufgrund der schieren Menge, kann die EU gar nichts dazu, einfach deinzentivierend zu wirken, abzuwürgen. Was macht man denn da?
Ja, jetzt kommst du zu einem spannenden Frage. Das ist die Fiskalarchitektur der Europäischen Union. Ja? Also du kannst nur gemeinsam Steuern einnehmen, wenn du auch gleichzeitig Reformen treiben kannst und diese Investitionen, die du sozusagen durch die Steuern, also durch die Schulden machst, halt auch wirklich nur in Investitionen geben, also sogenanntes Non-Recurring Spending, also tatsächlich, was das irgendeinen Mehrwert auf die Investitionen bringt in der Zukunft. Ja? Also zum Beispiel, jetzt blödes Beispiel, aber Querfinanzierung von Renten wäre natürlich eine richtig dumme Idee. Nicht, weil ich irgendwas gegen Renten habe, sondern weil die...
Das Konsum ist und nicht Investition.
Genau. So. Und das heißt, du bräuchtest halt auf europäischer Ebene erstmal Schulden- und Ausgabenregeln, die auch auf die Länder in irgendeiner Weise aufoktroyiert werden können, an die sich alle halten, das derzeit nicht der Fall ist. Du müsstest dafür sorgen können, dass die Ausgaben, die gemacht werden, wirklich investiv sind. Da hat Deutschland zum Beispiel total verkackt bei den Corona-Milliarden. Wir haben ja auch Milliarden von dem Corona-Geld bekommen. Wir haben in Deutschland weder Reformen gemacht, noch haben wir das Geld investiv benutzt. Wir haben dafür Hybridautos gekauft für den Bundestag, ja? Also und so ein Shit gemacht. So. Und das sind einfach Dinge, da müsste die Europäische Union dann eben für diese Sachen Möglichkeiten kriegen, richtig investieren zu dürfen. Ja, aber Draghi hat es auch gesagt, wir brauchen gewisse gemeinsame Investitionen. Er hat einen Angle, also eine Perspektive meiner Meinung nach total vergessen, und das ist die ganze Perspektive der Fiskalstabilisation. Also, aber jetzt wird es wieder nerdy, aber die Geschichte bei Griechenland war ja, dass Merkel gesagt hat, okay, Austerität, und Deutschland gesagt hat, Austerität, und Hollande hat damals gesagt, ja, aber wenn wir nur Austerität machen, dann ist es nicht gut, wir müssen auch investieren und ein Wachstumspaket fahren, und dann hat das nicht funktioniert. Ja. Und wegen Corona haben wir dann die Wiederaufbaumilliarden auch gemacht, weil wir verstanden haben, die Eurozone als Währungsunion wird nicht funktionieren, wenn wir nicht auch Stabilisatoren mit einbauen. Also das heißt, Gelder, die du in eine Gegend schieben kannst, wenn du Austerität machst, halt eben gleichzeitig auch noch investieren zu können. So. Und das fehlt alles auch in Draghi, und das ist halt auch ein wichtiges Element von gemeinsamen Schulden. Ne?
Aber jetzt lass uns nochmal kurz den Vergleich auf die USA nehmen. Bis zu Lincoln, bis zum Bürgerkrieg, war es eine lockere Union von Bundesstaaten, und ein Teil der Bundesstaaten hat wegen einer grundsätzlichen Frage, nämlich Sklaverei oder ja oder nein, einfach sich entschlossen auszutreten. Man hätte damals gut argumentieren können, deren gutes Recht, weil das ist ein Verein gewesen, die Vereinigten Staaten. Und da kann man auch austreten, wenn man das nicht so will. Lincoln fand, sie sollten nicht austreten dürfen. Und daraus ist dann am Ende der Bürgerkrieg geworden. Und durch den Bürgerkrieg ist ein sehr starker amerikanischer Zentralstaat entstanden. Also Millionen von Toten. Alle Kriege, die die USA nach dem Bürgerkrieg geführt haben, haben in der Summe nicht so viele amerikanische Tote hervorgebracht wie der Bürgerkrieg selber. Ein menschliches Drama. Rund um die Frage, darf man austreten aus der Union, ja oder nein? Das wollen wir natürlich in Europa nicht haben. Wie kannst du dir einen friedlichen Transmissionsweg vorstellen? Wie kann eine stärkere Union entstehen, ohne dass es zu einer solchen gewalttätigen Katharsis kommen muss?
Also erstmal muss man verstehen, in welcher Trajektorie befinden wir uns denn gerade? Und die Trajektorie, die wir sehen, ist ein Auseinanderfallen der Europäischen Union überhaupt. Ja, also die nationalpopulistischen Kräfte werden stärker, kommen bei uns in einigen Ländern jetzt schon fast an die Macht und sind in anderen EU-Ländern schon an der Macht. Ja, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass Marine Le Pen die nächste französische Wahl gewinnt als Präsidentin. In Finnland sind die True Finns, die heißen jetzt nicht mehr so, die zweitgrößte Partei. In Schweden regieren die Schwedendemokraten mit. Also es ist ja, wir sind sozusagen eigentlich in einem Zerfallprozess. Das ist der Grund, warum ich politisch aktiv geworden bin, ist, dass ich das Gefühl habe, dass der Zerfallsprozess eigentlich gerade die Trajektorie ist. So, dem muss man etwas entgegensetzen. Und meiner Meinung nach funktioniert das in einer Demokratie nur, wenn wir die demokratische Mehrheit dafür irgendwie generieren. Das Problem bei den traditionellen Parteien, sage ich jetzt mal, ist, dass eigentlich schon einfach akzeptiert wurde, dass sich einfach nichts mehr verändert. Also wir hatten sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg einen Prozess, wo die Europäische Union immer mehr geschaffen wurde und jetzt zu diesem Hybrid geworden ist zwischen Zwischenstaatlichkeit und Parlamentarismus. Und der nächste Schritt wäre jetzt sozusagen der Schritt in den Parlamentarismus, aber wir rutschen stattdessen zurück in die Zwischenstaatlichkeit. Mhm. Und ich glaube, wenn wir in die Zwischenstaatlichkeit zurückrutschen, also in die Nationen, wird es auf jeden Fall wieder zu Kriegen kommen, weil wir Menschen einfach dann Nationalstolz mit dem Ausgleich von nationalen Interessen verbinden. Und das wird meiner Meinung nach mittelfristig zu Konflikten, auch kriegerischen Konflikten innerhalb der Europäischen Union führen, die dann nicht mehr existieren würde. Und außerdem würde es uns schwächen geopolitisch. Und dementsprechend versuche ich halt jetzt eben mit Volt einfach demokratische Mehrheiten zu schaffen, indem wir begeistern. Ja, das heißt, auch die anderen Parteien vor uns herzutreiben, zu sagen so, hey, ihr müsst euch jetzt für eine Weiterentwicklung einsetzen, damit die Menschen auch wieder das Gefühl haben, sie können die europäische Demokratie beeinflussen, was sie eben derzeit nicht das Gefühl haben. Ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, das Szenario, dass wir Leute jetzt angreifen, weil sie die EU verlassen, ist nicht so realistisch. Ich glaube, dass sich die europäischen Völker, wenn sie sich wieder nationalisieren, bekämpfen, ist ein realistisches Szenario. Ich glaube, dass wir vielleicht ein europäisches Land, also Ungarn, sogar der Europäischen Union verweisen sollten, falls sie sich nicht an die Rechtsstaatlichkeits- und Demokratieprinzipien halten wollen, die wir hier in Europa hochleben lassen wollen. Und dass wir halt versuchen müssen, ganz, ganz schnell ein Vertragsveränderungsverfahren zu eröffnen, wo Leute sich eben für eine zukünftige europäische Demokratie einsetzen können. Ja.
Da haben wir vielleicht abschließende Frage. Ich glaube, wir könnten unser Publikum, finde das super entspannend, und wir müssen vielleicht nochmal eine zweite Folge machen, wo wir Gespräche noch vertiefen. Aber vielleicht anknüpfend an das, was du gerade gesagt hattest, abschließende Frage. Nur mal angenommen, man würde sagen, die EU, und das sagst du ja, und das sagen viele, das sagen wir, die EU ist eine Werteunion, und man muss diesen Wertekern für sich akzeptieren. Wenn man das nicht tut, kann man nicht dabei sein. Aber nun mal angenommen, man würde dann ein Land wie Ungarn ausschließen wollen, dann erzeugt man natürlich mitten in Kontinentaleuropa ein Vakuum. Und die Frage, die sich auch bei Serbien heute stellt, die Mitglied keines Bündnisses sind oder keines Blocks sind, würde sich dann genauso bei Ungarn stellen, aber mit ungleich größeren Bevölkerungszahlen und ungleich größerer Wirtschaftskraft. Wo sollen die denn dann hingehen? Die hängen dann im Nirvana, gehören nicht zur EU, gehören aber auch nicht zu Russland, gehören nicht zu China. Das ist dann doch nur eine Frage der Zeit, bis die in russischen oder chinesischen oder arabischen Einflussbereich gelangen. Das wird ja, du hattest ja auch gerade das Beispiel Griechenland angeführt, das war ja bei der Euro-Rettung Griechenland ein ganz zentrales Argument von Schäuble und von Merkel, sie da zu halten, um sie nicht in ein Vakuum zu entlassen. Da ist eigentlich kein Preis für hoch genug, um sie zu halten, um sie nicht in ein Vakuum zu entlassen und dann China und Russland und den Vereinigten Emiraten da Einflusszonen zu schaffen. Was sagst du auf dieses Argument?
In einem meiner Nachbarbüros im letzten Mandat saß Anna Donat, Gründerin von Momentum, einer sozusagen proeuropäischen Partei in Ungarn. Die wird jetzt angeklagt und hat so eine Anklage, die auf 7 bis 8 Jahre Haft rausgehen könnte. Ja? Und man muss sich einfach mal vor Augen stellen, wir haben versucht, über die letzten Jahre der Orban-Regierung immer wieder zu sagen, ja, bleib doch nett, sei doch hier, wir wollen doch mit dir arbeiten und so weiter. Und er hat einfach immer weiter seinen besten Freund aus der Schule zum reichsten Mann des Landes werden lassen. Er hat die Richter versucht, er gleichzuschalten. Er hat die Wahlen zwar offen gehalten, aber sozusagen unfair, also was sozusagen Medienaufmerksamkeit angeht. Er hat die ganzen Presse gleichgeschaltet. Und ich habe jetzt Ukraine-Hilfen für mehrere Jahre verhandelt, also Ukraine Facility, jetzt gerade Ukraine Loan Mechanism. Immer wieder rutschen wir in das Veto von Orban ein. Das wird mittlerweile ist ein Sicherheitsrisiko für deutsche Bürgerinnen und Bürger, dass dieser Mann ein Veto hat auf europäischer Ebene. Also es gibt für mich einfach irgendwann ein Genug, und dieses Genug ist erreicht, wenn jemand zum Diktator in seinem eigenen Land wird, und er ist ein Diktator. Ja, wir können das links oder rechts freundlich beschreiben, aber das funktioniert nicht. Was wir schon lange hätten machen müssen mit der deutschen Wirtschaftsmacht, die wir über Ungarn haben, es hätten sagen müssen, so entweder du lässt den Scheiß oder wir disinvestieren in dein Land. Ja, also es ist einfach, wir hätten sagen müssen, entweder du lässt den Scheiß oder wir entziehen dir das Wahlrecht im Europäischen Rat, was wir schon lange hätten machen müssen mit Artikel 7. So. Aber wir haben immer gedacht, ach, lass doch einfach nett bleiben, und wir Länder, wir mischen uns nicht gegenseitig ein, weil Scholz denkt halt, ja, Orban ist halt selber zuständig für sein Land. So, das ist eine Scheißperspektive darauf, dass wir in der Europäischen Union leben, die miteinander zusammenhängt, wo hier eben im Europäischen Parlament ungarische Fidesz, also Orbán-Parteimitglieder sitzen, die hier katastrophale Einflüsse für Europa und für Deutschland machen. Also wir hängen so sehr zusammen, dass wir uns so eine Art von Autokratie in der Mitte Europas nicht mehr leisten können. Und das ist gefährlicher, als sie draußen zu haben. Ich glaube aber, dass wenn man seinen Bluff callt, ja, wenn man sagt, so, entweder du akzeptierst jetzt Rechtsstaatlichkeit und Demokratie wieder in deinem Land oder du bist draußen, dass dann vielleicht die ungarische Bevölkerung auch aufwachen würde. Aber mittlerweile müssen sie ja gar nicht, weil sie werden halt mit Fake News bespielt die ganze Zeit. Und Orbán kommt halt immer damit durch auf europäischer Ebene. Und das geht halt nicht.
Damian Böselager war das. Ganz herzlichen Dank, Damian, fürs Mitmachen. Super spannende Diskussion. Hoffentlich auf bald.
Danke für die Einladung.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Damian Böselager sieht eine dringende Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu steigern. Im Gegensatz zur oft fokussierten Finanzmarktunion betont er die Bedeutung von Innovation, Technologie und Gründung neuer Unternehmen, um das Wachstum nachhaltig zu fördern. Der Staat sollte deswegen auch vermehrt in Forschung und Entwicklung investieren und Anreize für Risikokapital schaffen, um die Innovation und Gründung junger Unternehmer zu fördern. Eine zentrale Problematik ist auch die unzureichende Mobilität von Fachkräften innerhalb der EU. Damian kritisiert die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Arbeitsmigration und betont die Notwendigkeit einer Intra-EU-Mobilität und Reformen im Bereich Arbeitsrecht und Sozialversicherungssysteme. Die derzeitigen steuerlichen und sozialen Regelungen innerhalb der EU behindern die Möglichkeit, remote und grenzüberschreitend zu arbeiten. Unternehmen greifen oft auf amerikanische Dienstleister zurück, um diese Probleme zu umgehen, was als ineffizient und hinderlich für den europäischen Markt kritisiert wird. Angesichts der zunehmenden Stimmen nationalistischer und rechtskonservativer Parteien im EU-Parlament, die häufig gegen Arbeitsmigration und paneuropäische Projekte sind, zeigt sich Damian besorgt um die Zukunft der europäischen Integration.
Und ich nehme 4 Punkte mit. Erster Punkt, für mich der wichtigste Punkt, eine neue Generation bricht an und bricht auf, um die EU zu vervollständigen. In den vergangenen 10, 15 Jahren ist eigentlich ziemlich wenig Neues in der Europäischen Union passiert. Wir haben die Finanzmarktunion nicht vollendet, wir haben die Arbeitsmarktunion nicht vollendet, wir haben uns mit einem halbgaren Ergebnis zufrieden gegeben und müssen dieses halbgare Ergebnis verteidigen gegen Nationalisten aus unterschiedlichen Ländern. Und jetzt kommt eine neue Generation, unter anderem vertreten durch Damian Böselager, der sagt, wir können mehr, wir müssen diese Union vollenden, das ist unsere einzige Chance, deswegen müssen wir neue Begeisterung wecken. Er verbreitet einen Aufbruchs- und Gestaltungswillen, wie wir ihn in Sachen Europäische Union wahrscheinlich zuletzt in den 50er und 60er Jahren erlebt haben. Das ist schon mal toll. Zweiter wichtiger Punkt, den ich mitnehme, die Finanzierung der EU reflektiert heute noch immer das Nationalstaatsprinzip. Ihr Geld bekommt die EU von den Nationalstaaten und deswegen liegt die Macht nach wie vor bei den Nationalstaaten. Wenn wir eine bessere Union haben wollen, müssen wir der EU die Möglichkeit geben, auf anderem Wege als nur von den nationalen Regierungen an ihr Geld zu bekommen. Sonst bleibt es so, wie es ist und das ist äußerst unbefriedigend. Dritter Punkt, die Fiskalpolitik. In Deutschland wird immer befürchtet, dass ein europäischer Kapitalmarkt dazu führen würde, dass der Süden Schulden auf Kosten des Nordens und vor allen Dingen auf Kosten der Deutschen macht. Das ist eine Urangst, die uns innewohnt. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass Menschen wie Damian Böselager darauf hinweisen, dass ohne einen einheitlichen Kapitalmarkt, ohne einen geschlossenen Finanzmarkt in Europa eine bessere Union nicht möglich sein wird. Deswegen ist es wichtig, sich über die vielen, vielleicht auch berechtigten Bedenken in Deutschland über die Kapitalmarktunion nicht hinwegzusetzen, aber sich doch darüber hinaus zu entwickeln und zu überlegen, wie könnte denn eine besser finanzierte EU mit gemeinschaftlichen Schulden aussehen, ohne dass nur die Nordländer wie Deutschland dafür bezahlen müssen. Und viertens, Damian Böselager vertritt gegenüber autokratischen Staaten wie Ungarn eine ganz klare Linie. Er sagt, entweder ihr haltet euch an die gemeinschaftlichen Werte oder ihr müsst die Union verlassen. Nur wenn wir diese Regeln klar definieren und auf Einhaltung pochen, können wir Länder wie Ungarn dazu bringen, dass sie wirklich darüber nachdenken, ob es sich lohnt, Autokraten wie Viktor Orbán zu wählen oder ob es sich doch besser wäre, ähnlich Polen wieder eine liberale Regierung an die Macht zu lassen. Und das war's auch schon mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
Wir hören uns wieder nächste Woche, Dienstag, wann?
Um 5.55 Uhr und wieder mit einem garantiert spannenden Thema.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche.
schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.